Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Ein Schockmoment für alle Fußballfans. Der Christian Eriksen ist gestern Sonntag bei einem Testspiel Dänemark gegen die Ukraine auf dem Platz zusammengebrochen. Es sind Bilder, die unschöne Erinnerungen für ihn bringen. Denn es ist nicht das erste Mal, wo der Eriksen auf dem Fußballplatz kollabiert. An der EM 2021 hat er einen Herzstillstand gehabt. Nach einem tragischen Vorfall ist ihm ein Defibrillator eingesetzt worden. Und der hat ihm gestern wahrscheinlich das Leben gerettet.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Jasmin Wernli und ich habe nach diesen Fußball-News ganz viele Fragen. Denn wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie von einem implantierten Defibrillator gehört. Und dass man mit so einem überhaupt noch Spitzensport treiben kann, wundert mich auch. Ich habe darum den Christoph Weiss, der das Mikrofon geholt. Er ist Kardiologe an der Herzklinik Hirslanden. Ich will unter anderem von ihm wissen, ab wann sollte ich meine Herzgesundheit überprüfen und ist Sport machen mit einem kranken Herz gar nicht so ein Problem, wie ich immer gedacht habe.
Grüezi Herr Weiss, schön sind Sie heute hier bei uns im Durchblick.
Grüezi Frau Wernli, danke für die Einladung.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe vor diesen News vom Eriksen noch nie etwas von einem implantierten Defibrillator gehört. Können Sie das erklären? Was ist das genau?
Also die meisten kennen wahrscheinlich den Defibrillator, der von außen auf die Brust aufgesetzt ist und Strom durch einen Mensch gibt, damit sein Herz wieder reinsetzen kann im Fall von einem Herzstillstand. Weil aber jetzt halt tatsächlich nicht immer ein externer Defibrillator rum ist oder ein Rettungssanitäter und das Zeitfenster, wo das Sinn macht, um so einen einzusetzen, extrem klein ist, nämlich etwa 10 Minuten, ist man dazu übergegangen, dass man so Defibrillatoren auch einbauen kann. Es ist im Prinzip nichts anderes als ein Herzschrittmacher. Die haben alle auch diese Funktion. Gleichzeitig können sie das Herz aber tatsächlich auch defibrillieren über das eingebaute Kabel. Die meisten Defibrillatoren tust du über dem Herz unter die Haut und hast nachher ein Kabel, das über die Venen direkt ins Herz geht. Es gibt aber besonders für junge Leute auch andere Defibrillatoren, die quasi nicht im Blutgefäßsystem direkt bis zum Herz gehen, sondern unter der Haut oder unter dem Brustbein eingesetzt werden. Die Vorteile dort sind natürlich Infektionsgefahr und auch, wenn so eine Elektrode wieder mal wechseln muss. Bei wem wird er eingesetzt? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wie wir es beim Eriksen gesehen haben, ein überlebter plötzlicher Herztod, ohne dass es eine direkte Ursache hat, die man können beheben konnte, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt oder etwas. Also die einen plötzlichen Herztod überleben, die kommen zu einem über. Und dann ist es auch so, dass man wissen, dass es ein paar Situationen gibt, wo der Rhythmusstörung und ein plötzlicher Herztod halt eins von der wahrscheinlichsten Szenarien ist. Da reden wir zum Beispiel über Herzschwäche oder wenn man ganz einen grossen Herzinfarkt gehabt hat oder wenn man Rhythmusstörungen sieht, wo man weiss, dass die auch entarten können in einen Kreislaufstillstand oder auch bei, ich sage jetzt mal, andere strukturelle Herzerkrankungen, wo man wissen, dass die Rhythmusstörungen machen. Bei denen kannst du so einen auch einsetzen, noch bevor es zu einem Stillstand gekommen ist.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage, eine richtige Laienfrage. Und zwar können Sie mir schnell den Unterschied noch mal erklären zwischen dem eben implantierten Defibrillator, einem Herzschrittmacher und einem Stent. Das sind ja auch noch ein Wort, das man immer ständig hört, wo man am Herz macht.
Also fangen wir vielleicht an mit dem Stent, weil der gehört eigentlich gar nicht zum Thema, oder? Ein Stent baust du in ein Herzkranzgefäß ein, wenn das eng oder zu ist. Also da geht es eigentlich um Benzinleitungen zum Motor, oder? Das macht, ich sage jetzt mal, der Spengler. Der kardiologische Spengler. Beim Defibrillator und dem Herzschrittmacher brauchst du den kardiologischen Elektriker. Oder? Dort geht es um die Elektrik im Motor. Sind so nicht direkt in einem Zusammenhang. Aber die Frage, was ist ein Defi und was ist ein Herzschrittmacher, die ist natürlich super. Oder? Und möglichst einfach erklärt, ein Herzschrittmacher schützt dich davor, wenn dein Herzschlag zu langsam wird. Dann kann er dein Herz stimulieren und quasi den Impuls übernehmen, der eigentlich von deinem eigenen Herz kommt. Aber nur bei langsamen Rhythmusstörungen. Wenn dein Herz rast oder du wie in einem Fall von einem Kreislaufstillstand ein Kammerflimmern hast mit Frequenzen von 200, 300 und mehr, dann schützt ein Herzschrittmacher eben nicht, sondern dann brauchst du ein Gerät, das dich schützt gegen schnelle Herzrhythmusstörungen. Und das macht der Defibrillator. Der Defibrillator macht zwei Sachen. Einerseits, er defibrilliert, oder? So wie man es kennt von außen. Das heisst, er lädt durch die Elektroden wirklich eine rechte Stromladung in das Herz hinein, um das wieder resetten. Er ist aber auch ein kleiner Computer. Bevor er das Strom loslässt, wirklich der Schock, kann er auch versuchen, so eine Rhythmusstörung je nachdem überstimulieren. Also wenn dein Herz mit 300 läuft und du kurz mit, sag jetzt mal, 320 ein paar Schläge drin stimulierst, kannst du ein paar Rhythmusstörungen so unterbrechen. Sogenannte Überstimulation, ohne dass es direkt zu einem Schock kommt. Das heisst, also im besten Fall kannst du mit einem Defibrillator eine Rhythmusstörung beenden, ohne zu defibrillieren.
Also, dann kommen wir jetzt nochmal zu dem Vorfall von Eriksen zurück. Laut seinem Teamarzt geht es ihm gut. Er ist schnell ohnmächtig geworden, hat dann aber den Platz selbstständig wieder verlassen können. Und der Defibrillator hätte so reagiert, wie er eigentlich sollte. Wir sind beide nicht dabei gewesen, das ist mir klar. Aber was heisst das genau? Was ist wahrscheinlich passiert?
Ja, also der Schlüsselsatz für mich ist, der Defibrillator hat so reagiert, wie er sollte, oder? Weil wenn man das ja so hört, was man da erzählt, könnte man sich ja auch überlegen, hey, komm, aber ich meine, jeder stirbt einmal, oder? Und der plötzliche Herztod, das ist für viele von uns ein Thema. Also wieso bauen wir nicht einfach allen einen Defibrillator ein? Antwort, weil ein Defibrillator natürlich auch mal falsch kann abgehen. Das ist ein grosses Problem, oder? Dass er abgeht, ohne dass er eigentlich eine Rhythmusstörung gehabt hat, der Patient. Wie ist das möglich? Also du kannst dir vorstellen, so ein Defibrillator, der schaut, was an elektrischer Aktivität im Herz läuft. Wenn jetzt aber du zum Beispiel beim Sport Bewegungen machst, wo an diesen Elektroden ein bisschen ziehen und dann ein elektrisches Störsignal machen, meint er, ups, das Herz hat ein elektrisches Störsignal, dabei ist irgendwie nur ein Muskelzucken oder ein Bewegungsartefakt oder und so weiter. Und der geht natürlich immer vom Schlimmsten auf und dann blitzt er, oder? Also das sind sogenannte inadäquate Schocks und das ist ein Riesenproblem. Also das kommt tatsächlich vor, oder? Darum, wenn er sagt, der Defi hat so reagiert, wie er hätte sollen, heisst das, der Eriksen hat eine Rhythmusstörung gehabt, wo potenziell tödlich gewesen wäre, wo der Defi hätte unterbrechen können. Dann hast du gesagt, er wurde kurz ohnmächtig. Er langt sich zuerst an die Brust. Eigentlich so ein bisschen Schmerz geplagt und erst nachher sieht man Bilder, wie er am Boden ist. Es ist also gut möglich, dass er das Bewusstsein gar noch nicht verloren hat, der Defi schon reagiert hat, seine Rhythmusstörung unterbrochen hat und durch das eben tatsächlich, ich sage jetzt mal, einen Wiederbelebungsprozess unnötig gemacht hat und darum den Platz wieder selbstständig hat können verlassen. Also, ich glaube, zusammenfassend, was heisst das genau? Der Defibrillator hat am Eriksens Leben gerettet. Er hat seinen Zweck für den, wo er eingebaut worden ist, erfüllt.
Aber dann finde ich es gleich noch krass, dass er in dem Fall, obwohl er ja fast gestorben wäre, danach hat er einfach aufstehen und rauslaufen.
Hey, das ist tatsächlich so, gell? Wenn du eine Rhythmusstörung hast, musst du dir das so vorstellen, dass dein Kreislauf zusammenbricht. Das heisst, du brauchst also Zeit, um ohnmächtig zu werden. Das Längste, was ich je gesehen habe, waren 2 Minuten, wo ein Patient unter laufender Rhythmusstörung immer noch gut hat können reden, oder? Weil einfach das Hirn noch genug Sauerstoff, noch genug Blut oder was auch immer hat und dann geht's. Also wenn ein Defibrillator ganz, ganz früh zum Einsatz kommt, dann unterbricht er die Rhythmusstörung, bevor die an irgendeinem Organ irgendwelche Schäden oder so verursacht. Und darum ist das tatsächlich so, wenn er so eine Rhythmusstörung ganz, ganz früh kannst unterbrechen, dann geht es diesen Patienten recht gut.
Aber warum ist er jetzt ohnmächtig geworden? Kann man das sagen? Ist er ohnmächtig geworden, weil sein Herz stehen geblieben ist oder weil eben der Defi zum Einsatz gekommen ist?
Hey, das kannst du nicht sagen. Ja, also das kommt darauf an. Eben bei der einen geht die Rhythmusstörung los, sie werden ohnmächtig, der Defi kommt. Bei der anderen geht die Rhythmusstörung los, sie werden noch nicht ohnmächtig und der Defi reagiert schon, oder? Es kommt aber eigentlich auch nicht so darauf an. Ich glaube, die wichtige Frage ist, hat er eine Rhythmusstörung gehabt und so wie es tönt, Antwort ja.
Gut. Wie merke ich, dass der Defi zum Einsatz gekommen ist? Tut das weh?
Also das Überstimulieren, das merken zum Teil Patienten. zum Teil auch nicht. Defi-Schocks merken es fast immer, oder? Und das tut schon weh. Ja.
Mit was für einem Schmerz ist das zu vergleichen?
Also wenn man mit den Patienten redet, die das sagen, ich glaube, es hat viel zu tun wie einen extrem harten Schlag auf die Brust, oder? Aber ganz ehrlich, ja, ich weiß es auch nicht genau. Das müssen wir wirklich mal einen Patienten fragen. Aber ich frage sie immer wieder ein bisschen und sie sagen, ja, es tut weh. Der Schmerz selber beschreiben ist schwierig. Es ist ein kurzer Schmerz, das ist sicher so, oder? Also es tut nicht minutenlang weh, sondern es tut einfach einen gewaltigen Klapf, macht's, oder? Und der tut weh. Und ich glaube, er tut sehr weh. Also es gibt Selbsthilfegruppen für Patienten, für ICD-Träger, die so einen Schock erlebt haben. Das ist ein traumatisches Erlebnis häufig für Patienten. Einerseits, ja, ich glaube, im Fall nicht einmal so weg der Schmerzen, aber auch der psychische Schock, wo das natürlich gibt. Ich glaube, es wird dir selten im Leben so eindrücklich vor Augen geführt, wie endlich dies da ist, oder? Also die Patienten sind eigentlich tot und kriegen den Schock und sind wieder da. Also das ist schon für einen Patienten ein einschneidendes Erlebnis und entsprechend eben auch, wenn die Schocks nicht adäquat sind, ein Riesenproblem.
Ich nehme jetzt mal an, das Herz wird ja schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, wenn so etwas passiert, oder? Man kann sich das jetzt sehr wahrscheinlich dann nicht jede Woche erlauben, dass der Defi abgeht.
Ja, also wie das Herz in Mitleidenschaft gezogen wird, das kannst schon messen im Labor, oder? Aber es ist tatsächlich so, dass es bezüglich diesen Schocks sehr, sehr viel verträgt. Das Herz selber. Der Patient, das ist etwas anderes. Also einer, der jede Woche einen ICD-Schock bekommt, das ist tatsächlich keine medizinisch adäquate Situation. Da musst du etwas machen, oder? Die Frage ist dann immer ein bisschen was. Also wir probieren natürlich, besonders bei inadäquaten Schocks, das durch eine Programmierung lösen. Bei adäquaten Schocks behandeln der Grundkrankheit, Medikamente, dass es möglichst wenig zu Rhythmusstörungen kommt und. Aber fürs Herz selber so einen Schock, würde ich jetzt mal sagen, rein mechanisch, ja, macht einen kleinen Schaden, aber meistens nichts wirklich Bleibendes. Repetitive Schocks am Herz sind weniger ein Problem fürs Herz selber, als aber tatsächlich für den Patienten und dort eine Relevanz.
Wir können ja auch noch spekulieren, aber ich frage trotzdem, was bedeutet denn das jetzt für den Eriksen? Kann er jetzt einfach wieder aus dem Spital raus spazieren und seinen Alltag normal weiterleben?
Ja, wahrscheinlich schon, ganz ehrlich. Wahrscheinlich, also der Alltag, sage ich mal ja, oder? Was mit dem Sport ist, weiss ich auch nicht so recht. Ich kann vielleicht nachher noch schnell etwas dazu sagen. Aber ich kenne die Geschichte von Eriksen auch nicht im Detail. Aber was ich mitbekomme, ist, dass er breit abgeklärt worden ist und man nichts Gescheites gefunden hat. Dann hat man müssen sagen, gut, er hat ein Kammerflimmern, also eine Herzrhythmusstörung, einen Kreislaufstillstand überlebt und darum kommt er ein Defi über. Ja, sein Alltag kann er weiterleben. Kann er weiter Spitzensport betreiben? Ist sicher diskutabel, oder? Nach dem zweiten Ereignis. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat er nicht wirklich eine ganz klare Grundkrankheit, wo man sagen müsste, mit dem darfst du keinen Spitzensport machen. Mit dem ICD selber darf er Spitzensport machen. Wir sind früher noch sehr, sehr restriktiv gewesen, indem wir den Leuten verboten haben, mit Herzrhythmusstörung und ICDs Spitzensport machen. Heutzutage ist das tatsächlich ein bisschen anders, oder? Weil man einfach auch realisiert, das sind junge Leute, der Sport ist ihr Talent und auch ihre Lebensgrundlage und so weiter. So dass man es recht gut studiert hat, wie möglich ist das, dass ein Spitzensportler mit einem ICD weiter Sport machen kann. Es gibt Daten zu dem Thema. Ich habe eine Studie gesehen, die über 44 Monate verfolgt, haben sie gesehen, dass etwa von diesen 400 Athleten etwa 10% einen Schock bekommen haben. Also es ist nicht einmal so wahnsinnig wenig, ist aber auch nicht so wahnsinnig viel, muss man sagen. Was auch interessant ist, also keiner ist gestorben, sondern der Defi hat seinen Dienst erwiesen. Also mit anderen Worten, ja, es ist möglich. Ich glaube, es gibt Sportarten, wo das nicht möglich ist. Also ich bin jetzt nicht so sicher, ob beim Bergsteigen, dort sind wir ganz strikt, oder? Bei Sachen im Wasser sind wir auch strikt. Motorrennsport wäre jetzt auch sehr, sehr strikt. Alles spürt, wo musst du sagen, wenn der ohnmächtig wird, dann tut er entweder sich rein durch ohnmächtig werden gefährden oder umgebende. Also ein Bergsteiger geht aus der Wand, der im Wasser versauft, der im Auto macht einen Unfall, oder? Der auf dem Fußballplatz, tja. Der geht einfach um und steht im besten Fall so wie jetzt da nachher wieder auf, oder? Also darum, ja, ist schon möglich.
Also mich überrascht das, ehrlich gesagt, dass das anscheinend einfach gar nicht so das Problem ist und dass man so Leistungs- und Spitzensport kann treiben mit einem kaputten Herz. Aber gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, auf das muss man einfach fix achten? Also einfach so tun, als wäre nichts, geht dann doch nicht?
Nein, also wenn du ein Spitzensportler mit einem ICD bist, oder wir reden über das, dann gibt es schon ein paar Sachen, wo man muss beobachten. Also ich glaube, Kontaktsport, Sportarten, oder? Und ich würde jetzt mal sagen, Fußball zählen wir mal primär nicht dazu, oder? Aber Kontaktsportarten musst du sicher ein bisschen anders führen. Also.
Weil?
Ja, weil wenn du auf die Brustwand tätschst, oder auf der ICD tätschst, kannst du einerseits natürlich auch Rhythmusstörungen machen, aber vor allem auch Fehlfunktionen vom ICD auslösen, oder? Also zum Beispiel American Football oder Rugby, das würde ich jetzt mit einem ICD-Träger sicher nicht machen.
Und Kampfsport?
Kampfsport würde ich auch nicht machen, oder? Das sind die Sachen. Dann musst du, wenn du es machst, oder? Musst sicher den Defi so programmieren, dass er möglichst keinen Schock abgibt, oder? Du musst ihm zum Beispiel eine Frequenz eingeben, ab wann er soll überhaupt an eine Rhythmusstörung denken. Das machst du bei einem Sportler natürlich ein bisschen höher, weil er während dem Sport automatisch auf höhere Frequenzen geht. Ich glaube, du musst ihn auch gut behandeln und beraten, was er medikamentös machen kann, damit es möglichst nicht in diese Situation hineinkommt. Und gell, ich glaube, es sind schon ausgesuchte Spitzensportler, die mit dem ICD weiter spörteln lassen, oder?
Aber jetzt mal auf uns Normalo aber gerechnet. Das ist kein Problem.
Ja, das ist ein spannendes Thema, gell? Wie viel soll man Pre-Competition-Screening bei Normalo-Sportlern machen? Bei den Profisportlern ist das mittlerweile recht etabliert. Es gibt auch gute Kriterien, wie du einen Sportler kardiologisch anschauen, damit Sport für ihn quasi safe ist. Ja, bei den Spitzensportlern hat sich das recht durchgesetzt. Einerseits, weil sie viel Sport machen, andererseits natürlich auch aus finanziellen Gründen. Gell? Es gibt zum Beispiel viele Fußballclubs, die bevor sie einem einen Vertrag machen, checken sie ihn mal sauber durch. Oder? Es lange nicht, dass er einfach gut Fußball spielen kann als 18-Jähriger, sondern ist der auch so gesund, dass er nachher bis 30 ein Set bleibt, also so Zeug, oder? Das glaube ich ist. Für den Normalo gibt es das so grundsätzlich eigentlich nicht. Aber ich glaube, es ist immer so, du solltest nur Sport machen, wenn du dich fit fühlst. Und wenn du gewisse Grundkrankheiten hast, dann solltest du mit denen entweder keinen Sport machen oder ausgesuchten Sport. Aber das sind immer individuelle Beratungen. Für die ganze breite Masse der Menschen, glaube ich, dürfen wir schon sagen, Sport machen ist eine gesunde Sache.
Jetzt, wenn ich jetzt das höre, und Sie haben schon den Grundcheck von Fußballern angetönt, wenn ich jetzt das höre, als normaler Mensch, vielleicht auch als junger Mensch, weil der Eriksen ist 34, der ist jetzt ja noch nicht wahnsinnig alt und hat den Herzfehler. Wenn ich jetzt das höre und denke, vielleicht sollte ich auch mal so einen Herzcheck machen. Ab wann raten Sie, dass man einfach mal so pro forma so einen Herzcheck macht?
Ja, also der Eriksen mit 34 ist als Fußballer ist er schon mittelalterlich bis älter, oder? Als Mensch ist er definitiv jung. Wenn man generell über Herzgesundheit redet, sucht man natürlich nicht Strubi-Rhythmusstörungen, die selten mal vorkommen, oder? Sondern dann suchst du mal die Sachen, die in unserer Gesellschaft wirklich total häufig sind. Das heisst, da geht es primär um den Herzinfarkt, oder? Bei jemandem, der scheinbar gesund ist. Beim Herzinfarkt empfiehlt man eigentlich, dass man bei Männern sicher ab 40, bei Frauen ab 50 oder wenn sie in die Menopause kommen, sicher einmal das Herz irgendeiner Form checkt. Die Minimalvariante, und ganz ehrlich, ich finde, das kann man eigentlich tatsächlich auch schon früher machen, oder? Auch als gesunder Mensch ist ein Check beim Hausarzt, oder? Wie hoch ist mein Cholesterin? Wie hoch ist mein Blutdruck? Soll ich jetzt doch einmal aufhören rauchen oder kann ich noch ein bisschen, oder? Also das sind die Sachen, wenn es um Herzgesundheit checken geht, wo du eigentlich, finde ich, schon ab 30 sicher mal kannst angehen, eben je nach Risikoprofil. Und dort musst du nicht unbedingt eine Strube elektrophysiologische Untersuchung durch einen Spezialisten, Kardiolog haben oder zur Suche nach Strube Rhythmusstörung, sondern einfach mal fragen, ist mein Blutdruck eigentlich zu hoch? Habe ich ein zu hohes Cholesterin? Ist mein Lebensstil gesund? Bewege ich mich genug? Ernähre ich mich richtig? Was ist mit meinem Nikotinkonsum? Und so weiter. Also Sachen, die eigentlich auch tatsächlich im Rahmen von einer hausärztlichen Beratung durchaus funktionieren. Ein bisschen anders, glaube ich, wird es, wenn du Familiengeschichten hast, oder? Wenn es zum Beispiel ist, hey, in meiner Familie habe ich schon zwei Cousins, die sind mit 25 tot umgefallen, oder? dann muss ich sagen, ja, dann gang auch vor 25 vielleicht einmal mit einem Kardiologen reden und schaue das genauer an. Ebenso mit anderen in der Familie weit verbreiteten, möglicherweise genetisch bedingten Erkrankungen. Dann ist es natürlich definitiv früher.
Mhm. Herr Weiss, vielen Dank für Ihre Zeit und den Durchblick.
Sehr gern. Danke vielmals.
Hast du dein Herz schon mal provisorisch checken lassen? Oder machst du regelmäßig Sport mit einem kranken Herz? Erzähl uns doch deine Geschichte. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.